Bereits mit 23 Jahren hat Melanie ihre erste Immobilie gekauft. Doch neben den Immobilien stehen noch weitere Investments in ihrem Portfolio. Was genau und was Melanie uns so Schönes zu erzählen hat, das erfährst du nach dem Intro.
Herzlich willkommen beim Finanzilluminati Podcast. Schön, dass du da bist. Es erwarten dich tolle Aktienanalysen und spannende Themen zum aktuellen Börsengeschehen. Freu dich auf Aktienvorstellungen, Depotchecks und Diskussionen um alternative Anlagemöglichkeiten. Bevor wir gleich starten, beachte bitte den Disclaimer und Transparenzhinweis. Du willst keine Folge mehr verpassen? Abonniere jetzt den Kanal und bleibe immer auf dem neuesten Stand. Alle in der Sendung genannten Infos findest du am Ende in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com.
Liebe Hörer des Finanzilluminati Podcast, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, zu einem weiteren Interview. Heute begrüßen wir eine weitere Investorin, eine Instagramerin, eine YouTuberin. Wir begrüßen Melanie. Melanie, herzlich willkommen.
Hallo und vielen Dank, dass ich hier mit dir das Interview machen darf.
Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du zugesagt hast. Das freut uns alle, dass du da bist. Und jetzt haben wir natürlich die ersten Fragen. Denn stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du eigentlich? Und erzähl doch mal so ein bisschen was über dich.
Also mein Name ist, wie gesagt, Melanie. Ich bin 23 Jahre alt und seit letztem Jahr beschäftige ich mich sehr intensiv mit meinen Finanzen und auch mit dem Investieren. Und aus dem Grund habe ich eben jetzt auch auf Instagram und YouTube begonnen, andere von dieser Faszination anstecken zu wollen. Es hat damit angefangen, dass ich letztes Jahr zu arbeiten begonnen habe und das war der letzte Anstoß, dass ich mich jetzt wirklich um meine Finanzen kümmern möchte.
Ja, sehr schön. Das klingt doch ganz gut. Der Start in die Berufswelt ist sehr interessant. Bevor wir jetzt noch ein bisschen weiter auf deine eigentlichen Motivationen zurückgehen, weshalb du angefangen hast zu investieren, haben wir noch die kleine 60-Sekunden-Challenge. Bedeutet ganz einfach, du hast 60 Sekunden Zeit, kriegst einen Begriff und darfst den zum einen erklären, zum anderen deine persönliche Meinung dazu sagen, das Ganze ein bisschen durchmischen. Da gucken wir, was passiert. Dein Begriff ist die Dividendenstrategie und los geht's jetzt.
Zu den Dividenden kann ich sagen, dass ich vor 2 Jahren noch nie etwas von Dividenden gehört habe. Deswegen ist es kein Problem, wenn man das vorher nicht weiß. Dividende bedeutet eine Gewinnausschüttung von Aktien. Der Aktienkurs verringert sich um diesen Wert der Dividende und es bedeutet quasi, man bekommt wieder Cash aufs Konto, ohne Aktien verkaufen zu müssen. Und wenn man die Dividendenstrategie verfolgt, dann kann eine Motivation sein, dass man so viel Vermögen in Aktien besitzen möchte, dass man von den Dividendenauszahlungen irgendwann seinen Lebensunterhalt bestreitet.
Ja, sehr schön. Damit sind wir auf jeden Fall unter den 60 Sekunden. Top, wunderbar. Dividendenstrategie, erstmal ein ganz tolles Wort, ganz viele Auslegungsmöglichkeiten. Und es klingt doch erstmal sehr schön, Dividenden zu bekommen und davon irgendwann leben zu können. Also nicht unbedingt leben zu müssen, weil entweder will man noch weiterarbeiten oder andere Sachen machen, aber zumindest die Möglichkeit zu haben, nicht mehr auf das Haupteinkommen vom Arbeitgeber angewiesen zu sein, ist doch eine ganz coole Sache. Und vielleicht sind die Dividenden ja auch eine Motivation bei dir gewesen, denn die nächste Frage ist, wie bist du denn eigentlich zum Investieren gekommen und was waren da so deine genauen Beweggründe, Hintergründe, vielleicht auch Zweifel und wie ist deine Geschichte?
Also mein erster Berührungspunkt, dass ich irgendwie mich um meine Finanzen kümmern sollte, war der Begriff der Rentenlücke, da die Renten ja nicht wirklich sicher sind, beziehungsweise nicht sonderlich rosig sein werden, wenn wir einmal in Rente gehen werden. Mit der Beschäftigung mit diesem Thema bin ich dann eben auf private Altersvorsorge gekommen, welche man über Versicherungsprodukte, aber eben auch wirklich privat machen kann. Das heißt über Aktien und ETFs, die man selber anlegt. Und das war meine allererste Motivation. Bei der weiteren Recherche bin ich dann auf Themen wie Minimalismus, Frugalismus und finanzielle Freiheit gekommen. Und finanzielle Freiheit ist ein extrem großer Begriff, was aber eigentlich bedeutet, dass man finanziell so abgesichert ist, dass man nicht auf das Haupteinkommen angewiesen ist und das oder auf das aktive Arbeitseinkommen angewiesen ist. Und das ist für mich eine wunderschöne Motivation, mich um meine Finanzen zu kümmern.
Ja, sehr schön. Diese Motivation kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Jetzt hast du aber gerade schon 2 wunderbare Worte genannt. Neben der eigentlichen finanziellen Freiheit gibt es auch diese schönen Worte Minimalismus und Frugalismus. Für jeden, der vielleicht diesen Podcast das allererste Mal hört und über die Dividenden- oder Aktienbörsenschiene hier drauf gekommen ist und diese Worte noch gar nicht zuordnen kann. Was ist denn das? Und betreibst du das eigentlich selber?
Also Minimalismus bedeutet, dass man Konsumgüter auf ein Minimum reduziert, dass man sich bewusst wird, was benötige ich wirklich an Konsum und an Material. Dingen in meinem Leben. Und Frugalismus ist quasi die Kombination aus Minimalismus und dem Ziel der finanziellen Freiheit. Man lebt sparsam, man lebt genügsam und kommt so seinem Ziel der finanziellen Freiheit deutlich schneller näher. Persönlich würde ich sagen, ich bin kein wirklicher Frugalist, da ich im Vergleich zu anderen Frugalisten nicht so sparsam lebe. Zum Thema Minimalismus kann ich sagen, ich möchte gerne weiter auf dem Weg sein. Ich konsumiere schon deutlich weniger als früher, aber im Vergleich zu anderen Minimalisten und Frugalisten bin ich das nicht wirklich.
Sehr schön. Also ich finde das ja selber immer ganz interessant, weil Minimalismus habe ich vor einer Weile, also inzwischen 2 Jahre ist das Ganze auch her, die ersten Dokumentationen gesehen, fand es auf der einen Seite sehr extrem, auf der anderen Seite aber auch sehr motivierend. Und nachdem ich das erste Mal so ein paar Sachen, Kleidungsstücke, aber auch Bücher und andere Sachen, die wirklich rumstanden, im Weg standen, aussortiert habe, fand ich das ein sehr schönes Gefühl, weil du einfach ein Stück weit freier warst, also ich zumindest von meiner persönlichen Empfindung, obwohl ich mich weder als Minimalist noch Frugalist sehe. Wenn du jetzt sagst, du gehst in die Richtung Minimalismus schon rein und machst da schon so ein bisschen was, andere Sachen aber auch noch nicht, was sind denn da so für dich die ersten Schritte gewesen? Also zum Beispiel, was konntest du gut einsparen, wo konntest du drauf verzichten und was war gar nicht so schlimm, darauf tatsächlich zu verzichten und wo kannst du so überhaupt nicht verzichten?
Also so die ersten Punkte, mit welchen ich sogar schon vor Jahren angefangen habe, dass ich Kleidung beispielsweise selten neu kaufe. Ich habe immer noch einen wahnsinnig großen Kleiderschrank, aber misste ihn regelmäßig aus und verkaufe viele Dinge wieder und hinterfrage viel öfters, welche neuen Kleidungsstücke möchte ich, brauche ich und versuche diese dann möglichst gebraucht zu kaufen. Das Gleiche ist mit Kosmetik. Mittlerweile kaufe ich nur noch ganz ausgewählte Stücke, welche vegan und tierversuchsfrei sind, möglichst plastikfrei. Und das waren so die ersten Punkte. Im Badezimmer zum Beispiel war es für mich sehr einfach, deutlich minimalistischer zu werden, da mir dort auch der Punkt der Nachhaltigkeit sehr wichtig ist. Und aus dem Grund sind dort extrem viele Konsumprodukte jetzt einfach verschwunden. Auf Dinge wie beispielsweise mein Auto möchte ich nicht verzichten, da das für mich auch ein sehr großer Punkt der Freiheit ist. Und das ist ja oft ein Thema, was bei Minimalismus und Frugalismus thematisiert wird, dass man eben kein Auto benötigt, aber das ist was, darauf möchte ich nicht verzichten.
Kommen wir mal vom Minimalismus und Frugalismus zurück zu der Börse oder vielleicht bleiben wir auch so ein bisschen beim Minimalismus und Frugalismus und nehmen das einfach mit rein und gehen zu dem Thema Börse, denn du hast ja jetzt angefangen zu investieren, aber hast auch einen minimalistischeren Lebensstil. Wie hat denn dein persönliches Umfeld darauf reagiert?
Also auf das Thema mehr über den Konsum nachdenken, Minimalismus, hat mein Umfeld extrem positiv reagiert. Da besonders in meinem Freundeskreis extrem viele auch in diese Richtung tendieren und sich sehr um Nachhaltigkeit kümmern. Das heißt, die haben ja ein großes, breites gemeinsames Interesse. Zum Thema Börse muss ich sagen, dass sich mein Umfeld nur in sehr geringen Teilen für die Börse interessiert. Mit meiner Familie war es so, dass sie sehr skeptisch gesehen haben, aber durch viele Gespräche wissen sie einfach, ich habe mich informiert und ich habe mittlerweile genug Wissen, dass ich investieren kann. Deswegen vertrauen sie mir da, dass ich weiß, was ich tue. Und in meinem Freundeskreis ist das so, dass ein paar wenige ebenfalls sehr interessiert sind, mit ihnen tausche ich mich dann auch extrem viel aus. Und mit allen anderen habe ich andere Gemeinsamkeiten und andere Themen, über welche ich mich mit ihnen austausche.
Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann gehen wir mal weiter, weil du hast ja jetzt gesagt, du hast einen kleinen Teil in deinem Freundeskreis, mit dem du dich darüber austauscht. Aber wir haben ja alle immer so das Bedürfnis, uns vielleicht ein bisschen mehr über das Thema auch mit anderen auszutauschen. Und das machst du ja auch unter anderem mit Instagram und deinem YouTube-Kanal. Wie ist es denn jetzt dazu gekommen?
Für mich haben diese beiden Kanäle, Instagram und YouTube, ja, sagen wir, 3 Hauptfaktoren und Hauptmotivatoren. Zum einen möchte ich generell meinen Weg an der Börse und beim Investieren dokumentieren und einfach anderen aufzeigen, welche verschiedenen Wege man gehen kann, dass jeder seinen Weg finden kann. Ein zweiter sehr großer Punkt ist, dass ich aufklären möchte, motivieren möchte und vor allem jedem an die Hand gehen möchte, er sollte sich um seine Finanzen kümmern. Jeder ist für sich selbst und für seine Finanzen verantwortlich. Und aus diesem Grund ist dieses Wissen einfach extrem wichtig. Ob man sich dann entscheidet zu investieren oder nicht, ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber diese Entscheidung zu treffen, das würde ich jedem raten. Und der dritte Punkt, welcher mir persönlich sehr wichtig ist, ist eben auch besonders Frauen auf das Thema Finanzen und Börse aufmerksam zu machen. Da hier in Deutschland sowieso extrem wenige Personen investiert sind und davon prozentual noch viel weniger Frauen. Gleichzeitig ist beispielsweise die Rentenlücke bei Frauen viel größer als bei Männern. Und das sind alles Punkte, warum ich besonders Frauen dafür sensibilisieren möchte, dass sie sich um ihre Finanzen kümmern und ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen.
Okay, und ja, auch ein sehr interessantes Thema wiederum, Frauen und Investieren. Also wenn ich so ein bisschen vergleiche, dann habe ich unter der Followerschaft auf Instagram noch verhältnismäßig viele Frauen auch mit unterwegs. Wundert mich dann auch immer so ein bisschen, aber ich freue mich über jeden Follower, der da ist und der Inhalt ist ja wirklich für beide Geschlechter geeignet. Aber warum glaubst du, dass tatsächlich so wenig Frauen investieren? Also was ist deine Vermutung dahinter?
Ich glaube, es sind natürlich extrem viele Faktoren. Ein Faktor, den ich sehe, ist, dass man sich ja viel an Vorbildern orientiert. Und wenn man nun eben sieht, ist die extrem erfolgreichen Investoren sind meistens Männer. Die Leute, die investieren, sind meistens Männer. Dann ist es extrem schwierig, als Frau ein weibliches Vorbild an der Börse zu finden. Gleichzeitig ist es oft so, dass sich Frauen besonders in Bezug auf Zahlen und Mathe weniger zutrauen. Ob das begründet ist oder nicht, ist ein ganz anderes Thema. Aber wenn man sich weniger zutraut, ist das eine extrem große Hemmschwelle, dass man sich mit Finanzen auseinandersetzt. Und als nächsten Punkt würde ich auch sehen, dass das Risikomanagement oder der Wunsch nach Risiko bei Frauen tendenziell geringer ist als auch bei Männern. Ob das natürlicher Natur ist oder von der Gesellschaft aufgesetzt, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber diese geringere Bereitschaft, um Risiko einzugehen, ist natürlich eine weitere Hemmschwelle, um zu investieren, da ganz oft Aktien und die Börse ja als total risikobehaftet verschrien ist. Je nach Strategie ist es natürlich mit extrem viel Risiko oder mit weniger Risiko behaftet. Aber das ist ein Punkt, dass man dieses Risikomanagement mit einbezieht und so mehr Frauen an die Börse bekommt.
Okay, sehr schön. Da gibt es in Deutschland natürlich schon sehr viele Vorreiterinnen. Also zum einen gibt es ganz unabhängig von den Ländern natürlich ja auch die Susanne Levermann, von denen die meisten Investoren ja schon mal gehört haben, weil die hat ja auch ein sehr interessantes Buch geschrieben, der entspannte Weg zum Reichtum, und der Levermann-Score ist ja auch sehr interessant, um Aktien zu bewerten. Aber es gibt ja inzwischen auch in Deutschland mit der Natascha von Madame Moneypenny, aber auch der Jenny von Aktien für Frauen, sehr große Accounts, und es kommen immer mehr hinterher. Wir hatten ja auch zuletzt die Franzi erst im Interview. Ich finde das Thema nur gerade sehr interessant. Glaubst du denn, Frauen interessieren sich insofern dafür, dass sie schauen und sich informieren, was überhaupt geht? Oder fehlt da bereits der Anreizpunkt? Und wo hört das dann tatsächlich auf? Also wo ist da im Moment immer noch so der Knackpunkt? Vielleicht weißt du das ja auch noch so ein bisschen von dir selber, warum du auch erst vor kürzerem angefangen hast zu investieren und nicht schon vor 5 Jahren.
Na, also zum einen kann ich sagen, dass die genannten Accounts von dir, denen folge ich auch sehr gerne, und ich finde das eine wahnsinnig schöne Bewegung, dass es eben mittlerweile auch Frauen als Vorbilder an der Börse gibt, was ich extrem toll finde. Der Knackpunkt, wo die Umsetzung dann scheitert, ist, glaube ich, wirklich dieser erste Schritt, dass man sich traut. Ich denke, mittlerweile gibt es wirklich viele Kanäle, in denen man sich informieren kann. Das heißt, wenn diese erste Hürde genommen ist, okay, ich kümmere mich um meine Finanzen, dann ist es, denke ich mal, extrem einfach, sich zu informieren, was ja auch in deiner Followerschaft beispielsweise sich widerspiegelt, wenn dort extrem viele Frauen sind, was ein wahnsinnig positives Zeichen ist. Und dann ist ja der nächste Schritt vom sich informieren, dann wirklich ein Depot zu eröffnen und zu investieren. Ich denke, dass diese Hürde auch gerne noch hinausgeschoben wird, wenn noch ein bisschen Perfektionismus hinzukommt, dass oft ja die Tendenz dazu besteht, dass man sagt, okay, erst wenn ich alles perfekt weiß, dann fange ich an, es umzusetzen, was bei der Börse eine extrem große Hemmschwelle sein kann, da man nicht alles über die Börse wissen kann und nicht die perfekte Aktie direkt finden kann. Und aus dem Grund ist es, glaube ich, wichtig, dass man gleichzeitig die Message sendet, es ist okay, wenn man sich informiert hat und noch nicht alles weiß, aber genug, um anzufangen, und dass man dann bereits anfangen soll, um dann weiter zu lernen und sich weiter zu informieren und dann weiter zu wachsen. Und ich glaube, dass diese Hemmschwelle Männer wieder vor Frauen gehen. Und deswegen ist es für mich auch besonders wichtig, eben diese Angst weiterzunehmen, dass es nicht schlimm ist, wenn man am Anfang noch Anfängerfehler macht, da man meistens am Anfang ja auch nicht mit extrem großen Summen einsteigt. Wenn man einen monatlichen Sparplan von 25 oder 50 Euro hat und der geht in die Hose, dann ist das ärgerlich, aber es ist kein Totalverlust des Vermögens. Und aus dem Grund ist das für mich eine sehr wichtige Message.
Okay, ja, sehr spannend, weil das war bei mir, glaube ich, damals von der Risikoseite halt auch eher so. Ich habe mich zwar informiert, auch vieles durchgelesen, dann aber auch gleich das erste Depot tatsächlich eröffnet, ETF-Plan rein damit und Steuern damit, darum kümmere ich mich dann später irgendwann, wenn es relevant wird. Ist dann natürlich auch im Learning irgendwann passiert, aber an sich machen die deutschen Broker das ja eh alles automatisch und du musst gar nicht so viel beachten. Also versuchen wir hier einfach mal festzuhalten, kurz informieren, Depot eröffnen, vielleicht einen ersten ETF reinlegen und dann Learning by Doing. Das klingt auf jeden Fall für mich sehr interessant. Gehen wir doch mal weiter vom allgemeinen Investieren auf dein ganz persönliches Investieren. Ich habe mir deinen Instagram-Account schon so ein bisschen angeschaut und du bist da ja auch ein bisschen breiter aufgestellt als nur das typische Investment an der Börse. Aber erzähl doch mal den Zuhörern, was hast denn da eigentlich alles so drinne von ETFs, Immobilien, Gold, Rohstoffe, Krypto, P2P, was es da alles gibt? Was füllt dein Depot?
Genau, also aktuell besteht mein Depot zu circa 50% aus Einzelaktien. Da für mich eben der Reiz darin besteht, dass ich mir wirklich einzelne Unternehmen raussuche und verschiedene Sektoren übergewichten und untergewichten kann. Als Basis habe ich auch noch 10-20% ETFs, wirklich breit MSCI World, MSCI Emerging Markets im Depot, da für mich die breite Weltwirtschaft wirklich eine solide Basis für mein Depot darstellen soll. P2P ist nochmal ein weiterer Faktor, welchen ich im Depot habe, welchen ich so bei circa 10% im Depot belassen möchte, da es für mich einfach ein weiterer Baustein in meinem Depot sein soll. Für mich ist P2P deutlich risikobehafteter als große, solide, bewährte Unternehmen in Form von Aktien. Aber das ist genau dieser kleine Renditeschub, welcher einfach regelmäßiger auszahlt. Ich bekomme monatlich Auszahlungen von P2P und bis jetzt bin ich damit sehr zufrieden. Ein weiterer Baustein, welchen ich vielleicht sogar dieses Jahr noch mit in mein Portfolio aufnehmen möchte, sind Immobilien, da ich das als weitere Diversifizierung meines Depots sehe und Immobilien für mich nochmal eine andere Form von Hebelwirkung für den Vermögensaufbau darstellen können. An Kryptos habe ich mich bis jetzt noch nicht herangewagt, da ich da einfach noch zu wenig gelesen habe und noch nicht genug darüber weiß. Aber es ist durchaus eine Option, dass irgendwann auch Kryptos in mein Depot kommen und eine Cash-Reserve für meinen Notgroschen und als Cash-Reserve zum weiteren Investieren ist auch ein fester Bestandteil in meinem Depot. Andere Materialien wie Gold beispielsweise sind auch noch nicht vorhanden, aber besonders im langfristigen Aufbau durchaus eine Überlegung, diese mit beizumischen.
Okay, ja, sehr spannend, interessantes Portfolio. Also Krypto habe ich auch keine Ahnung von. Ich mache das jetzt trotzdem einfach mal mit der Bison-App, weil die relativ entspannt ist. Da musst du gar nicht so viel machen. Ist halt eine App aus Deutschland von der Börse Stuttgart. Da packe ich ab und zu ein paar Euro rauf und gucke, was passiert. Vielleicht bin ich am Ende am Plus, vielleicht eben auch nicht. Und das Wissen kommt dann halt nebenbei. Jetzt hast du gerade eben schon das Wort P2P erwähnt. Vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen genauer drauf ein und vielleicht magst du das den Zuhörern, die es vielleicht noch nicht kennen, ein bisschen erklären und vielleicht auch sagen, auf was für Plattformen du dich da dann rumtreibst.
Sehr gerne. P2P steht für Peer-to-Peer. Also es bedeutet, dass man von anderen Privatpersonen Kredite vergibt. Das heißt, ich gebe Geld für einen Kredit für eine andere Person und bekomme dies mit verhältnismäßig hohen Zinsen zurück. Dies mache ich auf der Plattform Mintos. welche quasi zwischen anderen Kreditinstituten und mir als Anleger vermittelt. Das heißt, ich kann dort verschiedene Kreditinstitute auswählen, verschiedene Risikoklassen auswählen und auch verschiedene Kredite mir auswählen, ob es ein Kredit für ein Auto ist oder ein Verbraucherkredit oder für eine Immobilie. Da bin ich völlig frei, mir diese Kredite auszuwählen. Und dort gibt es eben verhältnismäßig hohe Zinsen von 8 bis aktuell während Corona sogar über 25%. Und da ist es wieder so, je höher die Zinsen sind, desto höher ist natürlich auch das Risiko. Und in Mintos ist noch ein schöner Vorteil, dass es eine Rückkaufgarantie für viele Kredite gibt. Diese greift aber natürlich nur solange der Kreditgeber und der Geber dieser Garantie selbst liquide ist. Weil bis jetzt habe ich mit Mintos und P2P nur gute Erfahrungen gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie sich Corona weiterhin auf diese Plattform auswirkt, da besonders Verbraucherkredite eben nun deutlich risikobehafteter sind.
Ja, sehr interessant. Auf Mintos treibe ich mich ja selber ebenfalls rum, ist inzwischen mit auch einer meiner größten Plattformen mit dabei, neben Crowdestor, was halt aber nochmal in eine ganz andere Richtung, nämlich das eigentliche Crowdinvesting geht. Ich habe leider sogar schon negative Erfahrungen gemacht, also nicht mit Mintos, auch wenn die Kredite eigentlich nie pünktlich bezahlt werden, besonders die aus Spanien, dann kommen die trotzdem irgendwann zurück und da kriegst du trotzdem deine Zinsen und das teilweise ja auch mit Verzugszinsen. Ich bin allerdings auch auf der Plattform Groupier unterwegs gewesen, allerdings zum Glück auch nur mit einem sehr kleinen Betrag, weil die Plattform noch relativ neu und damals schon ein bisschen intransparent war. Und das ist ja jetzt voll in die Hose gegangen und man muss da gucken, was da noch passiert. Aber so an sich habe ich das Geld da eigentlich abgeschrieben. Wir bleiben also dabei P2P, Höchstrisikoinvestment, und das sollte aber eigentlich auch klar sein, wenn wir hören bis zu 25% Rendite, denn Rendite kommt von Risiko. Jetzt hast du aber gerade eben noch einen spannenden Investment Case genannt, nämlich eine eigene Immobilie, die dich auch interessiert. Was hast du denn davor? Möchtest du ein Haus kaufen, eine Wohnung kaufen, eigene Garagen bauen? Was hast du da Spannendes mit den Immobilien?
Also aktuell ist mein Ziel der Immobilie, eine 1 bis 2 Zimmer Wohnung zu kaufen, welche ich dann vermiete. Und die Idee dahinter ist quasi durch einen sehr großen Hebel mit der Bank, das heißt durch sehr viel Fremdfinanzierung dieser Immobilie, möglichst wenig Eigenkapital einsetzen zu müssen und dann diese Finanzierung durch die Mieteinnahmen zurückzubezahlen. Natürlich stecken da noch viel, viel mehr Kennzahlen dahinter, wie Rücklagen für Renovierungen, für Reparaturen an der Immobilie, Steuern auf die Mieteinnahmen und all sowas. Aber der Grundgedanke ist, dass ich mir das Geld von der Bank leihe und durch die Mieteinnahmen diesen Kredit zurückbezahle. Das heißt, ich nehme quasi das Risiko auf, dass der Wert dieser Immobilie eventuell sinken könnte, beziehungsweise dass eben mehr Reparaturen anstehen, als ich an Gewinn und Rendite bekomme. Und gleichzeitig ist quasi die Option, dass ich diese Immobilie durch die Kaltmiete abbezahlt bekomme. Das ist so dieser ganz grobe Gedanke. Ich denke mal, über Immobilien kann man einen weiteren Podcast füllen. Aber für mich ist wirklich einer der Hauptpunkte, dass Immobilienkredite wahnsinnig günstig sind. Wenn man beispielsweise dies vergleicht mit Krediten für Wertpapiere, sind diese mit deutlich höheren Zinsen versehen. Und da Immobilien für mich ein Langzeitinvest sind und da dann eben wieder der Zinseszins zum Tragen kommt und die Inflation eben in dem Fall noch für mich als Kreditnehmer mir in die Karten spielt, finde ich Immobilien extrem interessant. Ein Nachteil dabei ist natürlich, dass man am Anfang hohe Kosten in Form von Kaufnebenkosten hat. Das heißt, der Notar muss bezahlt werden, der Makler, der Grundbucheintrag, all sowas. Aus diesem Grund sind Immobilien auf jeden Fall ein langfristiges Investment, aber für mich extrem spannend. Ein anderer Punkt ist natürlich, dass die Immobilienpreise die letzten Jahre wahnsinnig gestiegen sind und es aktuell verhältnismäßig schwierig ist, ein gutes Investment zu finden, da doch extrem viele Wohnungen wahnsinnig überteuert angeboten werden. Und aus dem Grund bin ich aktuell auf der Suche nach einem guten Immobilieninvestment. Aber das kann durchaus noch ein wenig dauern, bis ich wirklich dieses gute Investment gefunden habe.
Okay, sehr schön. Das heißt, wenn einer der Zuhörer, eine der Zuhörerinnen gerade eine Immobilie verkaufen möchte, die kriegt natürlich auch die Möglichkeit, dir bei Instagram zu schreiben, weil wir deinen Channel sowie also deinen Instagram-Channel als auch deinen YouTube-Channel da einmal verlinken werden. Also für jeden, für den das interessant ist, der kann das natürlich vielleicht einmal probieren. Wir gehen weiter von den eigentlichen Investitionen zur nächsten Frage, die jetzt ein bisschen angesetzt ist an das, was du vorhin schon gesagt hast. Du hast nämlich bei deinen Konsumeinkäufen davon gesprochen, dass du sehr viel auf Nachhaltigkeit und Ethik achtest, also keine Tierversuche bei Kosmetik. Wie sieht denn das bei den Investitionen aus? Stichwort ethisches Investieren.
Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Stichwort, denn auch beim Investieren ist mir das ethische Investieren und meine moralischen Ansprüche sind mir dort extrem wichtig. Denn persönlich fände ich es sehr scheinheilig, wenn ich in meinem Alltag darauf achte, dass ich mich vegetarisch-vegan ernähre, dass ich meine Flüge kompensiere, dass ich meinen CO2-Ausstoß das Jahr über kompensiere und dass ich all dies mache und beim Investieren dann auf keine moralischen Standards achte. Und aus diesem Grund habe ich für mich selbst ein paar Richtlinien gesetzt, an welche ich mich halte, dass ich beispielsweise nicht in Airlines investiere, nicht in Öl investiere, genauso eben alles, was mit Öl zu tun hat, Tankstellen, all sowas. Und dass beispielsweise Konzerne wie Nestlé oder Tabak für mich nicht in Frage kommen. Das sind so ein paar Grundsätze, an die ich mich halte. In ETFs sind diese natürlich immer ein bisschen dabei. Das ist auch ein Punkt, warum ich aktuell meine Einzelaktien deutlich größer und schneller wachsen lasse als die ETFs, da ich eben diese Branchen, genauso wie Rüstung beispielsweise, eben möglichst gar nicht und wenn, dann nur in sehr kleinen Beimischungen in ETFs in meinem Depot haben möchte.
Okay, sehr spannend auf jeden Fall von den ethischen Investitionen, bei denen jeder natürlich selbst für sich diese Maßstäbe ja definieren muss. Gehen wir weiter auf deine eigentliche Strategie, denn wie sieht die Strategie beim Investieren aus und was hast du dir da für Richtlinien gesetzt?
Dadurch, dass ich ja noch relativ am Anfang bin meiner Investitionskarriere, würde ich sagen, baue ich meine Strategie gerade erst noch auf und ich gehe auch stark davon aus, dass sich diese in den nächsten Monaten und Jahren einfach noch festigen und verändern wird. Aber aktuell strebe ich an, dass in Bezug auf Einzelaktien ich circa 60% an großen, soliden Dividendenzahlern im Depot haben möchte und circa 40% Wachstumsaktien. Das heißt Aktien, dass eben 40% keine hohe Dividendenrendite haben, im Normalfall sogar 0% Dividenden ausschütten, dafür aber einen extrem hohen Wertzuwachs die nächsten Jahre hoffentlich voraussichtlich haben werden. Gleichzeitig ist eben meine Strategie durch Dinge wie Immobilien zusätzlich, dass ich mich möglichst breit aufstellen möchte und nicht nur auf Immobilien oder nicht nur auf Aktien setzen möchte.
Interessante Strategie. Strategien zeigen sich natürlich bekanntlich in den Krisen immer und da wird gezeigt, hält man auch an seinen Strategien fest oder eben nicht. Nun ist vor einer ganzen Weile inzwischen der Ausbruch von Corona passiert. Und da vielleicht für alle Zuhörer den kleinen Hinweis, wir nehmen diese Folge am 14.05. auf. Das ist aber nicht der Tag der Veröffentlichung. Was ist denn da mit deinem Depot so passiert? Und wie hat das dich in deiner Strategie verändert oder gefestigt?
Also durch Corona gab es ja eine versetzte Auswirkung auf die Aktienmärkte. Mein Depot wurde davon selbstverständlich auch stark getroffen, beziehungsweise mit 20-25%, was ja noch im Vergleich zu anderen Krisen verhältnismäßig gering ausfällt. In dieser Zeit habe ich gemerkt, dass mich dieses Minus wirklich nicht sonderlich gestört hat. Natürlich ist es schade zu sehen, okay, der Buchwert meines Depots sinkt jetzt ab oder fällt in den Keller. Aber dadurch, dass ich weiß, dass ich diese Aktien ja jetzt nicht verkaufen möchte, war es für mich nicht so schlimm. Und ich habe gemerkt, dass jetzt hier wirklich der Zeitpunkt ist, um nachzukaufen, dass ich die Aktien nachkaufen kann, welche ich sowieso schon im Depot habe, welche ich ausbauen möchte, dass ich neue Aktien ins Depot legen konnte. Und da war eben dieser erste Einsturz der Aktienmärkte für mich eine extrem schöne Motivation, einfach noch mehr Einzelkäufe zu tätigen. Ich habe nämlich vorher schon einen typischen Anfängerfehler gemacht, dass ich bevor Corona losging, eine sehr volatile Aktie im Depot hatte, diese dann, nachdem sie gefallen ist, verkauft habe. Dann ist sie wieder gestiegen, dann habe ich sie gekauft und dann ist sie natürlich wieder gefallen. Das heißt, ziemlich alles falsch gemacht, was man bei so einer Aktie machen konnte. Aber das war ein Learning, was ich relativ früh hatte und was sich dann eben durch diesen Corona-Crash für mich wirklich ausgezahlt hat, weil ich da gemerkt habe, okay, wenn die Aktienmärkte fallen, dann sollte ich kaufen und nicht, wenn sie direkt danach wieder steigen. Aus dem Grund hat es mich gefestigt in meiner Strategie, dass ich Buy and Hold betreiben möchte. Das heißt, ich möchte Aktien kaufen und sehr, sehr lange halten. Das heißt, eine Haltedauer von 10, 20, 30, 40 Jahren. Und kurzzeitiges Trading bzw. Hebelprodukte in Aktien mache ich aktuell noch nicht, da das wieder der Punkt ist, da habe ich noch zu wenig Wissen darüber, als dass ich das jetzt schon umsetzen möchte.
Kommen jetzt gleich zur nächsten Frage und die ist besonders hilfreich für alle, die gerade vor der Entscheidung stehen, möchte ich jetzt eigentlich anfangen zu investieren oder eben nicht? Und wenn ja, wie kann ich damit anfangen? Nämlich die Frage geht in Richtung, ich erinnere mich nämlich bei mir noch daran, ich hatte früher ein Konto bei der Sparkasse, für das ich sogar Gebühren zahlen musste, bis ich dann endlich mal einen Wechsel gemacht habe und hatte auch gar keine Ahnung, wo ich eigentlich ein Depot eröffnen soll oder kann. Und wie bist du an das Thema rangegangen? Was war für dich wichtig bei Sachen wie Bankkonto, aber auch Depot? Und wo bist du da letzten Endes gelandet?
Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, mein erstes Konto hatte ich ebenfalls bei der Sparkasse. Zum Glück nie mit Gebühren, aber trotzdem bei einer Sparkasse. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich persönlich nicht bei meinen Hausbanken das Depot eröffnen möchte, da diese relativ häufig oder Depotführungsgebühren haben. Was ich empfehlen kann, dass man wirklich unabhängig von der Hausbank oder von der Bank, wo man sein normales Girokonto besitzt, verschiedene Broker vergleicht. Aktuell nutze ich verschiedene Broker. Das heißt, ich bin bei OnVista, ich bin bei Comdirect und bei Trade Republic. Aus diesem Grund, da jeder dieser drei Broker seine eigenen Vorzüge hat. Bei Trade Republic kann man beispielsweise für nur 1 Euro Ordergebühr Aktien kaufen und verkaufen. Bei OnVista gibt es Sparpläne für 1 Euro Ausführungsgebühr und bei Comdirect gibt es Sparpläne für 1,5% der Anlagesumme. Das heißt, je nachdem, ob man Einzelkäufe tätigen möchte, einen Sparplan mit relativ hohen Summen möchte oder einen Sparplan mit geringen Summen, hat jeder dieser drei Broker seinen persönlichen Vorteil. Und aus diesem Grund würde ich empfehlen, dass man sich zuerst überlegt, wie hoch soll denn meine Investitionssumme sein? Wenn diese beispielsweise unter 50 oder unter 100 Euro liegt, dann würden sich Broker anbieten, welche Sparpläne mit 1,5% Ordergebühr anbieten. Oder wenn man eben schon etwas höhere Anlagesummen jeden Monat hat oder diese alle 3 Monate ausführt, dass man dann einen Broker wählt, welche eben diesen festen 1 Euro Ordergebühren hat. Aber da ist auch gleichzeitig zu sagen, niemand hält einen davon ab, mehrere Depots für diese verschiedenen Strategien zu haben. Das heißt, man sollte einfach mal ein Depot mit relativ geringen Gebühren öffnen und dann die ersten Sparpläne, die ersten Käufe tätigen und erstmal schauen, ist das denn überhaupt die Strategie, die ich weitermachen möchte? Und wenn nicht, lässt sich ein Depot auch wieder schließen oder nicht weiter besparen und ein neues öffnen. Das sollte man natürlich nicht auf die Spitze treiben und jeden Monat ein neues Depot eröffnen. Aber für den Anfang zum Ausprobieren ist es überhaupt kein Problem, mal 1, 2, 3 Depots zu eröffnen und diese vielleicht auch alle parallel zu besparen, weil man eben diese 3 parallelen Strategien verfolgt und verschiedene Aktien an verschiedenen Depots haben möchte.
Okay, auch eine sehr interessante Herangehensweise. Ich kann das auf jeden Fall auch unterschreiben, weil ich selber bin inzwischen mit 4 Depots, die ich zeitgleich nutze, unterwegs. Hat halt einfach den Hintergrund, dass es bei den Sparplan-Depots wie Comdirect und Consorsbank unterschiedliche Angebote an ETFs und Aktien gibt, was für mich sehr interessant war. Und aber auch Trade Republic, da bin ich ja auch unterwegs. Aber wenn ich auch mal einen anderen Handelsplatz haben möchte, dann nutze ich ja auch noch den Smart Broker. So oder so schmeißen wir alles mal in die Videobeschreibung beziehungsweise in die Shownotes von dem Podcast und kommen zur nächsten Frage. Du hast dich sehr viel zum Thema Börse informiert. Wie hast du das Ganze gemacht? Also sind das unter anderem Bücher gewesen, in die du da reingeschaut hast oder war da viel Internet mit dabei? Und wenn ja, wo warst du da überall und welche Bücher waren das?
muss gestehen, ich habe bis jetzt noch kein Buch zu diesem Thema gelesen. Ich habe von ganz vielen Büchern gehört, welche sehr zu empfehlen sind, aber ich habe noch keins selber gelesen. Deswegen kann ich hier auch noch nicht aus persönlicher Erfahrung ein Buch empfehlen. Ich habe mein Wissen tatsächlich ausschließlich online und durch ein paar Gespräche mit Freunden bekommen. Und online kann ich sagen, dass YouTube für mich eine extrem große Wissensquelle war. Und dort habe ich mich ganz am Anfang beispielsweise bei Finanzfluss eben über diese ganzen Basics informiert. Bin dann sehr schnell bei Instagram auch aktiv geworden und habe da angefangen, Finanzaccounts zu folgen, um einfach mal diese ganzen Grundzüge zu verstehen. Was ist denn überhaupt eine Aktie? Was ist eine Dividende? Was ist ein ETF? Und als ich dann diese Grundzüge verstanden habe, dann bin ich auch weiter eingetaucht in verschiedene Foren, ins Wertpapierforum und habe dort einfach Diskussionen mitgelesen und habe Diskussionen von anderen verfolgt. Ich habe mir auf YouTube Diskussionen zwischen verschiedenen Investoren angeschaut und so einfach ganz viele Meinungen aufgesogen. Und aus diesen Eindrücken habe ich dann meine persönliche Strategie geformt. Und da kann ich jetzt schon sagen, dass dein Account auf Instagram auch schon sehr früh ein sehr großer Teil meiner Wissensquelle war. Denn dort gibt es wirklich extrem hochqualitative Informationen und daraus ziehe ich immer noch extrem viel Mehrwert. Da kann ich mal ein kleines Danke einwerfen.
Oh, das freut mich natürlich sehr. Und ansonsten kann ich dich auch sehr verstehen. YouTube fand ich auch sehr interessant. Also ich persönlich bin ja damals vor langer, langer Zeit über den Zen-Depot vom Holger Grete dazu gekommen. Aber ich weiß gar nicht, ob es den Blog immer noch so in der Form gibt, wie er damals unterwegs war. Und YouTube ist ja auch eine unglaublich große Wissensquelle, gerade mit Finanzfluss, die, glaube ich, jede Anfängerfrage, die es irgendwie gibt, die kannst du bei YouTube eingeben und du wirst da deine Antwort drauf finden. Und damit haben wir jetzt schon ein bisschen besprochen, wo du dich informierst. Aber wenn du dir zum Beispiel so eine Aktie anguckst, um zu entscheiden, kommt die in mein Depot oder eben nicht, gibt es da bestimmte Tools, die du nutzt?
Tools für Aktien sind beispielsweise finanzen.net. Dort kann man so ziemlich alle Kennzahlen, die für mich jetzt aktuell relevant sind, von verschiedenen Aktien anschauen. Das heißt, dort gibt es aufgeteilt über die letzten Jahre sämtliche Kennzahlen der Veränderung, beispielsweise die Marktkapitalisierung, die Eigenkapitalquote, die Dividendenausschüttung und all sowas. Das heißt, das ist ein Faktor, welcher für mich relevant ist. Dann, wenn es beispielsweise um ETFs geht, da gibt es Just ETF, wo man wunderbar ganz viel vergleichen kann, in welche Region möchte ich investieren, welche Replikationsmethode möchte ich und welchen Anbieter des ETFs. Das heißt, das sind beispielsweise zwei Webseiten, wo ich für ETFs und Einzelaktien Informationen rausziehe. Aber falls ich dort einmal nicht finde, was ich brauche, dann google ich ganz einfach die Aktie und die Kennzahl oder und den Wert, den ich brauche. Wenn ich mir Aktien anschaue, das Erste ist, ich muss natürlich wissen, um was es geht. Wenn ich mir auf Wikipedia durchlese, um was geht es in diesem Unternehmen, wenn es eben kein bekanntes Unternehmen wie Amazon oder Apple ist, dann ist das einfach mal dieser erste Anhaltspunkt, um was geht es überhaupt. Und dann kann man weiterschauen, okay, möchte ich mich weiter mit der Aktie beschäftigen? Welche Kennzahlen brauche ich und interessiert es mich überhaupt noch, mich weiter mit dieser Aktie zu beschäftigen?
Interessante Seite, gerade finanzen.net ist, glaube ich, die Nummer 1 Anlaufstelle für jeden, der irgendwie eine Aktie interessant findet. Und da findest du auch die meisten Informationen, die du suchst. Ja, kommen wir schon zum Ende des heutigen Interviews. Inzwischen sind einige Minuten vorbei. Die Stunde haben wir noch nicht ganz geknackt, aber das ist so vollkommen in Ordnung. Wir hatten ein sehr spannendes Interview, ein sehr spannendes Gespräch. An dieser Stelle schon einmal herzlichen Dank dafür, dass du da warst. Und das letzte Wort des Interviews gehört dir. Magst du vielleicht auch noch den ein oder anderen, den wichtigsten Tipp mit auf den Weg für unsere Hörer geben?
Vielen Dank. Wenn ich einen Tipp an alle hier rausgeben kann, dann ist es, traut euch selbst was zu und traut euch vor allem, eure Finanzen in die Hand zu nehmen. Es gibt so viele Informationsquellen, dass man auch die kleinste Frage, die für einen vielleicht peinlichste Frage online finden kann. Das heißt, kümmert euch um eure finanzielle Bildung und dann fangt auch an, dieses Wissen anzuwenden. Sucht nicht erst den perfekten ETF oder die perfekte Strategie, sondern wenn ihr ein solides Wissen habt, dann fangt an zu investieren, wenn Investieren zu euren Zielen passt und zu eurer grundlegenden Strategie passt. Denn damit lernt man erst wirklich, wie man selber mit Krisen umgeht. Damit lernt man erst selber, wie man mit roten Zahlen im Depot umgeht und welche Strategie man vielleicht langfristig wirklich verfolgen.
Ja, wunderbar. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Hinterlasse doch gerne ein Abo und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn dir der Finanzilluminati Podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne auf iTunes. Alle in der Sendung genannten Infos findest du wie immer in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Bei Rückfragen und Wünschen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreib uns auf Instagram, Twitter oder Facebook. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.